Ein dienendes Herz brauchen wir und das bekommen wir nur von Gott. Bevor ich aber mit der Predigt beginne, möchte ich noch eine Nachlässigkeit ausbügeln, denn ich habe vergessen, die Termine für die nächste Woche bekannt zu geben. Wir haben diese Woche keinen Gottesdienst mehr, auch nicht an Christi Himmelfahrt, aber wir dürfen natürlich gerne andere Gemeinden aufsuchen oder mit den Hauskreisen was machen. Es ist jedem freigestellt. Ansonsten treffen wir uns nächsten Sonntag wieder am 21.05. um 15 Uhr hier im Bethaus. Und dann ist auch schon eine Woche später, am 23.05. Kinderstunde und dann am 28. wollen wir den Pfingstsonntag feiern, den Geburtstag der Gemeinde und das auch mit Taufe. Und dem darauffolgenden Tag, am 29.05., wollen wir dann als Gemeinde in Steinfeld uns treffen und dort bei Kaffee und Kuchen, Essen und Trinken Gemeinschaft haben zur Ehre des Herrn.
Wichtig ist noch der letzte Termin hier.
Ja, ich dachte, den sagen wir dann am Pfingsten. Das Erziehungsseminar. Ja, am 2.6., das ist nächsten Monat, aber es ist ja auch nicht mehr so lange hin, da haben wir noch das Erziehungsseminar, das ist dann Lektion 9, die wir behandeln wollen. Ist natürlich auch jeder dazu eingeladen, der Kinder hat, der Kinder erzieht oder der noch Kinder erziehen möchte. Wer nichts für andere tut, tut nichts für sich, sagt Johann Wolfgang von Goethe. Und Molière sagt, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Und da sind zwei Sprichwörter, die uns dazu auffordern, etwas zu tun, aber nicht nur zu tun, sondern auch etwas zu wagen, uns persönlich einzubringen, Einsatz zu zeigen. Auch der Herr will, dass wir Gutes tun. Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus, Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und bei Jakobus lesen wir in Kapitel 4, Vers 17, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Also, Johann Wolfgang von Goethe und Molière, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, sie sprechen eigentlich die gleiche Sprache, auch wenn sie vielleicht nicht gläubig waren, nicht wiedergeboren waren. Aber selbst die Welt sagt, Gutes tun ist wichtig. Und ein besonderes Beispiel möchte ich uns heute vor Augen führen, aus dem Alten Testament. Und wie kann es anders sein? Es steht bei Esther, denn wir fahren fort in der Predigtreihe über das Estherbuch und wir sind mittlerweile bei Kapitel 8. Denn sie hat schon für das Volk der Juden um Gnade bei dem König gefleht und hat sich dabei selbst in Lebensgefahr gebracht, weil sie ja vor den König trat, unaufgefordert. Und das konnte ihren Tod bedeuten, wenn der König zum Beispiel schlecht gelaunt war oder Angst hatte, dass sie einen Anschlag auf ihn verüben würde. Aber wenn wir das Buch Esther lesen, merken wir, auch dieses gute Werk war von Gott für Esther vorbereitet. Und so, dass letztendlich Haman, der Agagita, der Anstifter zum Judenmord, zum Judengenozid, wie es in Neudeutsch heißt, zugrunde ging, weil der Fluch, den er für Haman von Mordecai vorgedacht hat, tot am Galgen, letztendlich auf ihn selbst zurückfiel. Das war, was wir letztes Mal gehört haben. Aber das Buch ist ja noch nicht zu Ende. Denn die Gefahr an sich für den Rest der Juden ist ja noch nicht abgewendet. Mordecai und Esther sind gerettet. Aber was ist mit dem Rest der Juden? Denn in 1,19 lesen wir, Esther 1,19, damit was dies Verstoßung nicht nur vorübergehend sei, der König sich also eines anderen besinnen könnte, sollte ein Gesetz erlassen werden, weil nach dem Gesetz der Meder und Perser kein Verbot und keine Verordnung, wie der König aufgestellt hat, abgeändert werden darf. Dies lesen wir in Daniel 6, 16. Die Meder und Perser hatten ein Gesetz, ein Grundgesetz sozusagen, ein Gesetz über allen Gesetzen. Ein Gesetz wird erlassen und es darf nicht abgeändert werden, nicht widerrufen werden, nicht aufgehoben werden. Und wie geht man mit so etwas um? Und das lesen wir nun in den folgenden Versen. Esther Kapitel 8, die Verse 1 bis 17. Esther Kapitel 8. An demselben Tag gab der König Ahasveros, also es ist der Tag, an dem Haman hingerichtet wurde, gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Feindes der Juden, zum Geschenk. Mordekai aber bekam Zutritt beim König, denn Esther hatte ihm erzählt, was er für sie war. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman abgenommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Esther aber redete weiter vor dem König und fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, dass er die Bosheit Hamans, des Agagitas, abwenden möchte, nämlich seinen Anschlag, den er gegen die Juden erdacht hatte. Und der König streckte Esther das goldene Zepter entgegen. Da stand Esther auf und trat vor den König, und sie sprach: Gefällt es dem König, und habe ich Gnade vor ihm gefunden, und hält es der König für richtig, und bin ich ihm wohlgefällig, so soll ein Schreiben ergehen, dass die Briefe mit dem Anschlag Hamans, des Sohnes Hamadetas, des Agagitas, widerrufen werden, die er geschrieben hat, um die Juden in allen Provinzen des Königs umzubringen. Denn wie könnte ich dem Unglück zusehen, das mein Volk treffen würde? Und wie könnte ich zusehen, wie mein Geschlecht umkommt? Da sprach der König Ahasveros zur Königin Esther und zu Mordekai, dem Juden: Seht, ich habe Esther das Haus Hamans gegeben, und man hat ihn an das Holz gehängt, weil er seine Hand gegen die Juden ausgestreckt hat. So schreibt nun im Namen des Königs betreffs der Juden, so wie ihr es für gut haltet, und versiegelt es mit dem Siegelring des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des Königs geschrieben und mit dem Siegelring des Königs versiegelt worden ist, kann nicht widerrufen werden. Da wurden die Schreiber des Königs zu jener Zeit berufen. Im dritten Monat, das ist der Monat Sivan, am 23. Tag desselben. Und es wurde geschrieben, ganz wie Mordekai gebot, an die Juden und an die Satrapen und Statthalter und Fürsten der Provinzen, von Indien bis nach Äthiopien, nämlich 127 Provinzen, jeder Provinz in ihrer Schrift und jedem Volk in seiner Sprache, auch an die Juden in ihrer Schrift und ihrer Sprache. Und es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasveros und versiegelt mit dem Siegelring des Königs. Und er sandte Briefe durch reitende Eilboten, die auf schnellen Rossen aus den königlichen Tüten ritten. Und in diesen Briefen gestattete der König den Juden, sich in allen Städten zu versammeln und für ihre Leben einzustehen und zu vertilgen, zu erschlagen und umzubringen, jede Heeresmacht der Völker und Provinzen, die sie bedrängen sollten, mitsamt den Kindern und Frauen, und die ihren Besitz rauben wollten. Und zwar an einem Tag in allen Provinzen des Königs Ahasveros, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, indem man es allen Völkern bekannt machte, damit sich die Juden auf diesen Tag vorbereiten konnten, sollten, um sich an ihren Feinden zu rächen. Und Eilboten, die auf königlichen Stuten ritten, zogen auf Befehl des Königs schleunigst und eilends aus, sobald das Gesetz in der Burg Susan erlassen war. Mordekai aber verließ den König in königlichen Gewändern, aus weißem Leinen und rotem Purpur. Und die Stadt Susan in weißem Leinen und mit einer großen goldenen Krone und einem Mantel aus weißem Leinen und rotem Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude, Frohlocken und Ehre gekommen. Und in allen Provinzen und in allen Städten, wohin das Wort und Gebot des Königs gelangte, da war Freude und Frohlocken unter den Juden. Gastmahl und Festtag, so dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Wie gesagt, mit dem Tod Hamans war also die Gefahr für das Volk der Juden noch nicht gebannt. Und wieder einmal setzt sich Esther für ihr Volk ein. Zwar hatte sie und Mordecai Haman in allem beerbt, aber das Judenvolk war immer noch in Gefahr. Wegen dieser Unumstößlichkeit des medopersischen Gesetzes. Und so, dass sich Esther weiter für ihr Volk einsetzen musste, damit nicht nur der böse Haman überwunden würde, sondern auch die bösen Auswirkungen, die Haman veranlasst hatte. Aber letztlich diente auch das dazu, dass das Volk Gottes erhöht wurde. Und ich habe dieses Kapitel in 4 Punkte unterteilt. Den ersten Punkt ist, die Gerechten beerben den Ungerechten. Dann Esther kämpft für ihr Volk. Der dritte Punkt ist, das Böse wird überwunden. Und der letzte Punkt, das Volk der Juden kommt zu Ehren. Der Besitz des hingerichteten Hamans fiel an den König. Das war so. Aber der konnte damit tun, was er wollte. So gab er der König Ahasuerus das Haus Hamans, des Feindes der Juden, ausgerechnet der Königin Esther, der Jüdin. Man kann es als Art Wiedergutmachung betrachten für erlittenes Leid, denn es war sicherlich nicht leicht in dieser Zeit für die Juden, auch nicht für Esther, die Angst haben musste. Und Haus, wie es hier genannt wird, ist auch mehr als nur ein Gebäude. Es bedeutet den gesamten Besitz einschließlich Vermögenswerte, einschließlich Diener, Mägde oder Sklaven. Der zweite Teil dieses Verses besteht darin, dass Mordecai nun vor den König kam. Es war ja eine Stelle vakant geworden, nämlich die des Hamans. Und vermutlich hat es sich um eine Audienz gehandelt, bei der Mordecai berufen wurde, um eben diese Stelle des Hamans einzunehmen. Haman, das haben wir auch in den letzten Kapiteln gesehen, war dem König zugetan. Er war ihm treu. Er hat ihn vor einem Attentat bewahrt. Und deswegen sollte er ja auch erhöht werden. Natürlich durch Haman, dem das ganz und gar nicht gefiel. Aber es ist noch mehr passiert. Denn jetzt hatte Esther auch mitgeteilt, was Mordecai für sie war. Denn bis jetzt hatte sie ja den Namen des Volkes verschwiegen und somit auch ihr Verwandtschaftsverhältnis zu Mordecai. Jetzt, nachdem ihre jüdische Abstammung und Religion offenbar war, gab es nun keinen Grund mehr zum Schweigen. Sie sagte, er ist mein Ziehvater, er hat mich erzogen, er ist mein Vetter. Und somit gab es einen weiteren Grund für den König, Mordecai auch zu vertrauen. Denn er konnte seiner Frau vertrauen. Sie hatte sich ja schon eingesetzt. Und auf welche Art und Weise sie das macht, das war nicht fordernd, wie wir auch letztes Mal schon gehört haben und wie wir auch gleich wieder sehen werden, sondern bittend in einer Form, die nicht verlangt. Bei dieser Audienz setzt der König Mordecai, indem er ihm den Siegelring gibt, zum Vizekönig ein. Die Übertragung des Siegelrings bedeutet, dass auch Mordecai diese vizekönigliche Gewalt hat, ähnlich wie Josef es in Ägypten hatte. Oder Daniel zum Schluss bei Belsazar. Mordecai war vertrauenswürdig, aber eben in anderer Weise, als es Haman war. Esther belastete sich nicht mit dem Besitz, wie ich schon gesagt habe, setzte Mordekai über das Haus ein. Und man muss sich vorstellen, Mordekai wurde mit einem Mal reich. Er war so reich, wie Haman es früher war. 10.000 Talente fielen ihm jetzt zu. Das war kein Pappenstiel. Und zweitens, es bewahrheitet sich wieder einmal eine alttestamentliche Weisheit, wonach das Gut des Gottlosen zum Schluss dem Gerechten anheimfällt. Wollen wir einmal lesen in Hiob 27, 16 bis 17. Wenn er, also der Gottlose, auch Geld zusammenschart wie Staub und Kleider aufhäuft, wie Straßendreck, er bringt sie zwar zusammen, aber der Gerechte wird sie anziehen und das Geld wird der Unschuldige erben. Wir haben uns ja schon gefragt, warum Gott dieses Böse in der Welt zulässt, warum er es so übermäßig auch gedeihen lässt. Eine Antwort war, damit sich das Böse selbst überführt. Dass man nachher nicht sagen könnte, ja, aber so habe ich es nicht gemeint. Haman konnte nicht mehr sagen, ja, der Galgen, ja, den habe ich nur zu Zierde in den Garten gestellt. Nein, er wollte Mordekai daran aufhängen. Und das war offenbar geworden, allen, die das sahen. Wäre Haman früher abgesetzt worden und hätte diesen Gedanken gehabt, dann hätte er für diesen Gedanken nicht bestraft werden können, nicht von Menschen. Denn noch sind die Gedanken, die wir haben, unsers und des Herrn. Deswegen müssen wir auch auf unsere Gedankenwelt achten. Aber Gott gibt es den Gerechten zu seiner Zeit, zu dem Zeitpunkt, wenn es seiner Sache dient. Denn wir wissen nicht immer den besten Zeitpunkt. Wir denken, jetzt wäre gerade schön, wenn ich etwas Geld erben würde oder mehr Geld verdienen würde, weil mein Auto ist kaputt. Nein, manchmal brauchen wir weniger, damit wir zeigen können, dass wir von Gott abhängig sind. Dass wir uns nicht Sorge machen um irgendwelche finanziellen Schwierigkeiten, Inflation. Denn Gott hat uns verheißen, dass er für uns sorgen wird. Wenn wir nach dem Himmelreich trachten, wird uns alles andere dazugegeben. Und weil jetzt Mordekai natürlich der höchste Beamte im Staat geworden ist, gab es auch einen Kurswechsel. Es ist ja klar, dass jetzt wieder Freundschaft zu den Juden einziehen sollte. Und das werden wir auch in Kapitel 10 noch sehen. Für Mordekai und Esther lief an sich alles bestens. Der Feind war für immer ausgeschaltet, der Vetter und Ziehvater Esthers, Mordekai, war in einer Position, die nicht höher geht, denn was will man mehr sein als der Mann nach dem König? Der Gerechte hatte den Ungerechten beerbt. Herz, was willst du mehr? Aber Esther war nicht zufrieden, nicht aus Eigennutz, denn ihr lag immer noch das Volk Gottes am Herzen, weil das Gesetz ja nicht aufgehoben worden war. Damit war Esthers Einsatz für ihr Volk also auch noch nicht beendet. Sie musste weiter dienen. Und wieder trat sie ungebeten mit einer Bitte vor den König. Zum vierten Mal eine Bitte, zum zweiten Mal ungebeten. Doch diesmal gab es einen Unterschied, einen auffälligen Unterschied, vielleicht auch nicht so auffällig, nämlich sie weinte. In Esther 7,3 lesen wir, dass sie flehte in erster Linie um ihr Leben, ich und mein Volk. Und dann aber den Namen des Volkes nicht nannte. Ahasverus wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie Jüdin ist und um welches Volk es sich handelte. Es hätte auch ein völlig anderes Volk sein können, als Haman in seinem Edikt vernichten wollte. Der Name des Volkes war in diesem Zusammenhang auch noch nicht wichtig. Aber nun war sie und Mordekai im Palast sicher, ihr wäre mit Sicherheit nicht zugestoßen, aber für Esther ging es um das Volk der Juden, um das Volk Gottes und um die Not, in der dieses Volk Gottes immer noch war. Sie weinte, wie Propheten es im Alten Testament oft taten. Jeremia schreibt in 8,23: O, dass mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zum Tränenquell, so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. Jeremia, er war ein Prophet, der viel erdulden musste, bei dem sich trotzdem keiner bekehrt hat. Zumindest lesen wir nichts davon. Und er weinte. Er setzte sich, es war ihm ein Herzensschmerz, sein Volk so zu sehen. Sicher können wir nicht immer weinen. Doch sollte uns das Ergehen des Volkes Gottes und der Gemeinde Christi wirklich gleich sein? Wem die Not des Volkes Gottes nicht zu Herzen geht, dessen Herz ist nicht auf Jesus ausgerichtet. Denn Jesus, der Herr, ist für seine Gemeinde gestorben. So groß ist seine Liebe. Und ist dir auch nicht manchmal im wahrsten Sinne des Wortes zum Heulen zumute, wenn du die Sünden des Volkes Gottes durch falsche Lehren, zum Beispiel Allversöhnung oder Anpassen an die Welt durch gleichgeschlechtliche Ehen, die gesegnet werden, siehst, die Gott zuwider sind, Lehren, die nicht so in der Bibel stehen? Hier geht es nicht nur um Verständnisfragen, kommt die Drangsalzeit vor oder nach der Entrückung, sondern hier geht es um Existenzielles. Hier geht es um die Frage, wie wirst du gerettet? Wie sieht deine Errettung aus? Allversöhnung? Ja, irgendwann kommen wir alle in den Himmel. Du musst nur geduldig sein. Ins Fegefeuer, wie es die Katholiken lehren. Nein, es gibt keine Allversöhnung. Dieses Leben ist der Prüfstein. In diesem Leben musst du dich für Gott entscheiden. Nicht erst, wenn du in dem Fegefeuer bist und 1000 Jahre dort geschmort hast. Da ist alles vorbei. Die Entscheidung hast du getroffen. Oder besser gesagt, die Nichtentscheidung. Denn wir sind Sünder. Wir sind für die Hölle bereitet. Durch unsere Sünden. Nicht, weil Gott es wollte, sondern weil wir es verdient hätten. Aber Jesus ist für uns gestorben, wie wir es in dem Lied gehört haben. Er dient uns, er ist ein Fürsprecher vor dem Herrn. Und wir brauchen nur Ja zu ihm sagen. Wenn wir gar nichts sagen, bleiben wir in dem, was wir sind. So einfach ist das. Wenn du keine Trauer empfindest, wenn du nicht verzweifelt bist über diese Gleichgültigkeit seitens der Gläubigen, in Anführungsstrichen, im Umgang mit der Schrift, da musst du dich ernstlich fragen, ob du den Geist Gottes hast, der dich in allem leitet, oder ob du einen Lügengeist hast. Einen Geist, der dir einflüstert, du brauchst die anderen nicht. Oder lass die anderen mal machen, du hast schon genug getan, der den Dienst von dir weghaben will. Esther sah nicht nur auf ihre eigene persönliche Rettung, sondern sie sah auch die Verpflichtung, die sie durch diese Errettung hatte. Sie sah ihren Dienst, dafür Sorge zu tragen, dass auch andere gerettet werden. Und das ist ja auch ein Aufruf an uns. Wir alle sind dazu berufen, Gottes Wort weiterzusagen, Salz, Licht in dieser Welt zu sein, damit die Menschen unsere Werke sehen. Warum? Damit wir zu Ehren kommen? Nein. Damit der Menschen den Vater im Himmel preisen, wenn sie unsere Werke sehen. So steht es in Matthäus 5,16. Das ist es, was wir tun sollen. Nicht meine Ehre, Gottes Ehre. Er befähigt mich doch dazu. Er hat mich errettet. Er hat mich vorbereitet zu den guten Werken. Er hat mir die Werke vorbereitet. Ich brauche nur Ja sagen. Und er steht mir zur Seite. Ich bin bei euch alle Tage, nicht nur sonntags. Und welches Werk könnte den Menschen mehr dienen und wichtiger sein als die Verkündigung der Botschaft von der Errettung der Sünden? Denn hier geht es schließlich um das ewige Leben. Nicht nur um 70, 80, vielleicht 120 Jahre, die wir in dieser Welt leben. Jesus hat uns einige Aufträge und Gebote gegeben. Zum Beispiel alle Völker zu Jüngern zu machen, zu taufen und zu lehren. Alles zu halten, was der Herr den Aposteln befohlen hat. Oder Liebe untereinander zu haben, damit jeder Mann erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Aber ich habe bisher noch nirgends eine Stelle gefunden, die besagt, dass ich einen tollen Job bekommen muss, eine angesehene Stellung in der Gesellschaft anstreben soll oder eine hübsche Familie haben soll. Für all das habe ich keine Verheißung. Wenn es mir geschenkt wird, danke ich Gott dafür. Denn er gibt, wie er geben will. Ich soll aber im Gegenteil zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Denn für alles andere, für alles Notwendige, sorgt der himmlische Vater. Wir machen es aber erst umgekehrt oftmals. Wir sorgen uns erstmal für unser Leben, Essen, Trinken, Beruf, was auch immer, Freizeit. Ach ja, dann war ja noch der Sonntag. Ja, da habe ich Zeit. 15 Uhr, 16 Uhr, kein Problem. Eine Stunde kann ich erübrigen. Nein, so nicht. Unser Leben soll darauf ausgerichtet sein. In der Schule, in der Arbeit, am Studienplatz, wo auch immer du bist. Dass die Menschen erkennen, du bist sein Kind, damit Gott gepriesen wird. Wenn dir also das Volk Gottes nicht egal ist, dann diene mit deiner Gnadengabe. Bete und bitte Gott, dass er dir zeigt, wo du der Gemeinde am besten helfen kannst. Der Gemeinde im Ort, aber der Gemeinde Christi an sich. Wir dürfen, wir können und wir sollen Diener des Allerhöchsten sein. Für einen Diener, nehmen wir mal einen ganz normalen Diener in dieser Welt, jetzt der Diener vom König Charles, jetzt heißt er ja König, nicht mehr Prinz, ist es bestimmt eine Auszeichnung, am Königshof zu dienen. Was will man mehr? Höher geht nicht. Und die Engländer schauen sehr auf die Diener. Aber wie viel mehr muss es uns wert sein, dem Allerhöchsten, der noch über diesen König steht, zu dienen? Er hat uns dazu gemacht. An manchen Kaiser- und Königshofen waren Kammerdiener diejenigen, die direkten Zugang zum Herrn hatten und die das Privatleben des Herrschers bis ins kleinste Detail kannten. Wir sollen auch Gott kennenlernen. Wir werden vielleicht nicht alles im kleinsten Detail über Gott wissen, aber das, was er uns sagt, das ist wichtig für uns. Also, wie viel mehr muss es uns bedeuten, dem Allerhöchsten, dem Allmächtigen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde dienen zu dürfen? Das sollten wir anstreben. Esther diente. Sie ging wieder vor ihrem irdischen Herrscher. Und wieder setzte sich der Laune dieses Königs aus, denn er war ein Mensch und er war launisch, das haben wir auch schon gehört. Er hatte die Macht, ihr das Leben zu lassen oder zu nehmen, wenn Gott es zuließ. Esther konnte sich aber ihrer eigenen Rettung dennoch nicht erfreuen, solange das Volk eben unter diesem Fluch stand. Es ist nicht gerettet. Reichtum, Haus, was auch immer, solange nicht das Volk Gottes gerettet war, hatte sie keine Ruhe. Und deshalb war sie auch bereit, sich wieder dieser Gefahr auszusetzen, ihr Leben zu verlieren, weil sie eben ungebeten vor König Ahasveros sich stellte. Aber in 1. Johannes lesen wir, Kapitel 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Es ist also nicht eine Ein-Mann-Show. Alle sind dazu aufgerufen. Aber über diesen Teil der Christenheit sind aber nicht einmal dazu bereit, für die Viele sind nicht mal dazu bereit, für die Brüder und Schwestern zu leben, geschweige denn zu sterben. Und genau über diesen Teil der Christenheit fällt der Herr das Urteil. So, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Bund, lesen wir in Offenbarung 3, 16. Ja, der König hielt Esther das Zepter hin. Sie durfte vor ihn treten. Sie durfte ihre Bitte vorbringen. Und hier appelliert Esther viermal an das Wohlwollen des Königs. Wenn es dem König gefällt, wenn ich Gnade in seinen Augen gefunden habe, die Sache vor dem König angemessen erscheint und ich in seinem Augen Gefallen gefunden habe. Sie fordert nicht. Sie appelliert an sein Herz, an sein Verständnis, an alles in ihm. Aber keine Forderung, du musst. Schließlich hast du ja auch. Und ich habe das auch schon in der letzten Predigt erwähnt. Sie hat nichts zu fordern, ebenso wenig wie wir etwas bei Gott zu fordern haben. Gott schenkt es uns, aber wir können es nicht einfordern. Wir bekommen es, aber nicht, weil wir es verdient haben. Esther will eins. Sie will, dass das Schreiben und Vorhaben Hamans widerrufen wird. Und dieser Widerruf soll natürlich auch in schriftlicher Form erfolgen. Denn in Vers 6 lesen wir, wie kann ich das Unheil mit ansehen, das mein Volk treffen wird? Stellt man diesen Satz in den biblischen Zusammenhang, dann wird klar, dass Esther ähnlich handelte wie Juda, als er für Benjamin eintrat und für seine Familie. Wir müssen Benjamin mitnehmen, damit wir Getreide bekommen in Ägypten. So ist es befohlen worden. Und er gab seinem Vater Jakob ein Versprechen: Wenn ich nicht zurückbringe, kannst du und so weiter. Lesen wir in 1. Mose 44. Oder Jeremia, ich habe es schon gesagt, er möchte, dass seine Augen ein Quell wären, dass er die Toten beweinen kann. Nehemia, Kapitel 2, Vers 3, stand vor dem König und musste erschreckend erkennen, dass der König seine Traurigkeit bemerkte. Aber er hat sich an Gott gewandt, hätte sein Leben auch gegeben. Und selbst Paulus, von dem lesen wir in Römer 9, Vers 2, dass er bereit war, für seine Brüder die Erlösung zu verlieren, wenn es denn möglich wäre. Aber es ist nicht möglich. Jeder muss für sich selbst einstehen. Aber in diesen Beispielen, Esther, Jeremia und wie sie weiter sind, hier wird diese besondere Solidarität des Gottesvolkes sichtbar. Und diese Solidarität beruht auf die Erwählung. Israel ist von Gott erwählt worden, nicht weil es so ein starkes Volk war, sondern im Gegenteil, weil es so ein kleines, so ein schwächliches Volk war. Und auch wir sind erwählt worden, vor Grundlegung der Welt. Nicht, weil wir mal gute Gläubige werden, nicht, weil wir Menschen irgendwie motivieren könnten, sondern wegen unserer Schwäche, trotz unserer Schwäche. Aber der König kann diesen Erlass nicht rückgängig machen. Mit der Hinrichtung Hamans und der Schenkung der Habe an Esther hat Ahasveros schon einiges getan. Aber das konnte er nicht. Er war nur König, er war nicht der Allmächtige. Aber er gab Mordekai und Esther die Erlaubnis, einen weiteren Erlass zu verfassen. Eben mit der gleichen Autorität, wie der erste Erlass war. Es zeugt ja von einer gewissen Torheit, von einer gewissen Überheblichkeit, wenn Menschen Gesetze erlassen, die sie nicht widerrufen können. Und das gibt es auch heute noch, nämlich in der katholischen Kirche. Was der Papst sagt, ist wahr. Unumstößlich. Er kann falsch handeln, aber es ist richtig. Wir sehen im Nachhinein, dass nicht alles richtig ist, was die katholische Kirche gemacht hat, aber sie gehen nicht von diesem Grundsatz ab. Vielleicht löst es sich in den nächsten Jahren auf. Hoffen wir, beten wir dafür. Die Medo-Perser hatten dieses Gesetz erlassen, um vielleicht den wankelmütigen Herrschern unter ihnen ein wenig die Fahrt rauszunehmen, dass sie nicht heute Hü und morgen Hott sagen. Aber es gibt eben keine unfehlbaren Menschen, selbst wenn sie es noch so gut meinen, weil wir die Zukunft nicht kennen. Wir wissen nicht, was sich in der Zukunft ereignet, wie Menschen reagieren auf das eine oder das andere. Wir können es uns ausmalen, aber letztendlich haben wir keine Möglichkeit, es genau zu sagen. Esther trat unter Einsatz ihres Lebens für ihr Volk ein und somit auch bewusst oder auch unbewusst für die Verheißungen Gottes, die den Juden zugedacht waren. Zum Beispiel, dass der Messias aus dem Stamm der Juden kommen soll. 1. Mose 49, 10. Ich lese aus der Luther 12er. Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und demselben werden die Völker anhangen. Bis jetzt haben wir keinen jüdischen König, keinen Herrscher oder Regenten gehabt in Israel, den alle Völker anhangen. Esthers Wunsch, den Beschluss zurückzunehmen, konnte der König Halban trotzdem nicht ändern. Er musste etwas anderes tun. Nur Gott kann Beschlüsse treffen, die er nicht zurücknehmen muss. So ist auch, dass der Erlass, dass der Sünde sollt, der tot ist, nicht zurückgenommen worden. Wäre er zurückgenommen worden, hätte Jesus nicht sterben müssen. Aber dann hätten wir keinen gerechten Gott, keinen allwissenden Gott, keinen allmächtigen Gott. Und daran sehen wir, wie Gott plant. Und ein weiteres ist, dass die Folgen des Erlasses wir auch jetzt noch tragen. Denn wir sterben noch. Und alles, was mit diesem Erlass verbunden ist, bleibt ebenfalls. Ein gerechter Gott kann, wie gesagt, sein Wort nicht zurücknehmen. Aber Gott hat auch einen zweiten Erlass gegeben, damit wir dem Tod entrinnen können. Und der uns befähigt, in einer Welt der Feinde Gottes zu bestehen und auch das Böse zu überwinden. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, und durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, das wir haben. Und so bin ich beim nächsten Punkt, wie das Böse überwunden wird. Ein neuer Erlass wurde erstellt, der den Juden das Recht zur Selbstverteidigung gab, dass sie gegen ihre Feinde bestehen und sie gar überwinden können. Esther 8, 9 bis 14 ist weitgehend eine wörtliche Parallele zu dem, was wir in 3, 12 bis 15 lesen, da wo Haman diesen Erlass aufsetzte. Es gibt nur winzige Unterschiede. Zum Beispiel wird hier genau gesagt, wie groß die Ausdehnung des Perserreiches ist, nämlich von Indien bis nach Äthiopien. Und dass die Juden als Volk und in ihrer Sprache ebenfalls dieses Edikt erhalten sollten. Und so hat uns auch Gott das Evangelium gegeben zur ewigen Errettung, damit wir wissen, was wir jetzt zu tun haben, damit wir das Böse überwinden. Er hat uns die Kraft und die Ausrüstung gegeben, dass wir in dieser Welt der Gottesfeindschaft, der Sünde wegen zu bestehen können und es auch überwinden können. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Und zum zweiten Mal sehen wir, dass der Fluch, der gegen die Juden ausgesprochen war, zuerst gegen Mordekai in Person und nun gegen die Juden, auf die Feinde zurückfällt. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden, lesen wir Matthäus 7, Vers 2. Die vom Feind initiierte Bosheit wird nicht einfach aufgehoben, aber sie fällt eben auf den Feind zurück. Psalm 149, 6 bis 9. Das Lob Gottes sei in ihren Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja. Und in Epheser lesen wir, wer unser Feind ist. Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und um gegen diesen Feind zu bestehen, da brauchen wir eine ganz spezielle Ausrüstung. Und das ist die Waffenrüstung Gottes. Wir sind vor dem ewigen Tod errettet, doch müssen wir eben gegen diese Feinde bestehen können, damit wir als Kinder Gottes zubereitet werden für den Tag, an dem wir mit Christus über die ganze Schöpfung herrschen sollen. Und denn das ist ja eigentliche Bestimmung der Menschen gewesen. Sie sollten über die ganze Schöpfung herrschen. Und wir sollen kämpfen, denn wofür braucht man sonst eine Waffenrüstung? Auch in 1. Timotheus 1,18 lesen wir, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Wir müssen Trübsal erdulden. 2. Timotheus, ich lese aus der Elberfelder 1905, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Mit Trübsal ist hier etwas ziemlich harmlos umschrieben. Unter Trübsal, ja, wir kennen das Wort Trübsalblasen, weil schlechtes Wetter ist oder so. Aber hier geht es um weit mehr. Denn es ist nicht dieses passive Erdulden gemeint, sondern es ist Bedrängnis, Drangsal, Not damit verbunden. Und diese Widerwärtigkeiten gehören zum Christenleben. Die in der Verfolgung sind, sie wissen das besser als wir, denke ich. Natürlich hätten wir es lieber, wenn es gar keine Probleme gäbe auf dem Weg zum Himmel. Wenn wir uns in eine schöne Kutsche setzen könnten und ab geht's. Aber das ist nicht so. Das ist Wunschdenken und dem brauchen wir auch nicht nachhängen. Wir können es nicht ausharren, indem wir uns aufs Sofa setzen, sondern wir sollen kämpfen. Wir haben die Sünde in die Welt gebracht, auch wenn wir nicht die Ersten waren, das waren Adam und Eva. Aber deswegen müssen wir auch die Folgen weiter tragen, auch wenn wir gläubig geworden sind. Aber auch diese Nöte, diese Drangsal dienen uns zur Erziehung in der Heiligung, weil wir erkennen müssen, dass wir ohne den Herrn nicht bestehen können. Und des Weiteren wird natürlich auch Gott dadurch wieder verherrlicht, denn ehemalige Knechte der Sünde, des Teufels, Knechte Satans, sind nun Kämpfer gegen den Satan. Hier wird der Sieg der Gnade offenbar. Das Evangelium ist also keine Anleitung, wie unser Leben einfacher wird, sondern es zeigt uns auf, wie wir frei werden von unserem Egoismus, der sich gegen Gott stellte. Er zeigt unsere Aufgaben, unseren Dienst stellt das Evangelium dar, nämlich Anbetung und Verherrlichung Gottes, damit wir auch wieder als die Gerechten angesehen werden können. Nicht, weil wir es verdienen, sondern weil es unser Dienst ist. Ahasuerus gab den Juden das Recht zum Kampf. Und ebenso sind wir aufgefordert, den guten Kampf zu kämpfen. Aber eben nicht gegen Menschen, sondern gegen die unsichtbare Welt. Und dieser Kampf wird auch nicht mit menschlichen Waffen geführt. Unsere Ausrüstung ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium, Glaube, Heil und das Wort Gottes, indem wir im Geist beten und flehen, damit wir den uns verordneten Auftrag wahrnehmen können. Können wir auch nachlesen in Galater 6 unter der Waffenrüstung. Aber auch die Folgen für uns können, wenn wir den guten Kampf kämpfen, sehen in den letzten Versen dieses Kapitels, in den Versen 15 bis 17. Denn diese letzten drei Verse, sie sprechen von Jauchzen und Frohlocken. Und das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Mordekai erhielt wieder einmal königliche Gewänder, aber diesmal nicht vorläufig zur Ehrung, sondern um seinen Stand zu verdeutlichen. Er wurde Vizekönig. Und diese Farben, die hier genannt werden, und die Krone, machen das deutlich. Das ist einfach nicht nur eine modische Erscheinung, das ist eine Uniform. Mordekai musste sich erst erniedrigen, in Sacktuch gehen, bis er erhöht wurde. Und das ist auch die Reihenfolge, die bei Gott gilt. Erst Erniedrigung, dann Erhöhung. Nicht die Stolzen werden zum Himmel kommen. Nein, die Stolzen müssen erst gebrochen werden. Die sich erniedrigen, die sich erniedrigen lassen, denen wird Erhöhung zuteil. Bei Haman war es genau umgekehrt. Er war stolz auf sich. Was habe ich viele Söhne? Was habe ich für ein Reichtum? Was bin ich für ein guter Mann? Eigentlich müsste ich König sein. Das sagt er zwar nicht laut, das wäre gefährlich gewesen. Aber ich denke, ich tue ihm da gar nicht Unrecht. Er war stolz, durch und durch. Und er wurde erniedrigt. Denn es gab nichts Schlimmeres, keinen schlimmeren Tod, als den Tod am Galgen, höchstwahrscheinlich eine Kreuzigung. Aber auch Mordekai ist nicht nur zu seiner Freude Vizekönig geworden, sondern auch seine Ernennung freut sich die Stadt. Es jauchzte Susan. Und auch das lesen wir in Sprüche in 11, Vers 10. Die Stadt frohlockt beim Wohle der Gerechten und beim Untergang der Gesetzlosen ist Jubel. Auch hier wieder eine Weisheit, die sich bewahrheitet. Lange vor Esther geschrieben. Und die ganze Schöpfung wird einst frohlocken, wenn das Böse und der Böse endlich überwunden und untergegangen sind. Und wenn der Herr Jesus Christus, der Gerechte, auf dem Thron sitzt. Zum Schluss lesen wir noch die Formulierung: Licht und Freude und Wonne haben sie erkannt, dass man dankbar an Gott dachte. Licht, Freude und Wonne sind messianische Ausdrücke. Aus der Bußbewegung, die wir in Esther 4 lesen, ist eine Lobpreisbewegung geworden. Und so wird aus unserer Bußbewegung wegen unserer Sünden ein Jubeln der Gerechten folgen. Gerecht gemacht durch Jesus Christus, nicht durch mich. Aber die Schlussbemerkung in Vers 17 ist auch noch einmal auffallend. Und viele aus den Völkern des Landes bekannten sich zum Judentum, denn der Schrecken vor den Juden war auf sie gefallen. Das Wort, das wir mit bekannten sich zum Judentum übersetzen, findet sich nur hier im Alten Testament. Es ist also sozusagen einmalig. Aber genau diese unausweichliche Not treibt Menschen oft zu Gott. Man weiß nirgendwo mehr weiter. Man findet keine Hilfe in dieser Welt und auch nicht bei Götzen, weil sie ja keine Hilfe geben können. Was bleibt einem übrig, als sich an Gott zu wenden? Und jemand sagte einmal zu mir, als ich ihn fragte, ob er sich nicht bekehren wollte: Warum, solange es mir gut geht? Offenbar braucht dieser Mensch schlechte Tage, damit er sich Gott zuwendet. Wir lesen immer noch nichts von Gott in diesem Kapitel, weder in diesem Kapitel noch in irgendeinem anderen Kapitel im Esterbuch. Aber auch hier in diesen Versen sehen wir wieder den Finger Gottes, denn es wird ein ähnlicher Ausdruck gebraucht, wie wir ihn auch in Josua 2, Vers 9 lesen. Und ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. So sagt die Hure Rahab zu den Kundschaftern Israels. Die Mauern Jerichos, sie waren so hoch, so mächtig, und die Menschen, die in diesen Mauern waren, hatten dennoch Angst vor diesem Volk der Juden, das eigentlich kein Heeresvolk war. Es waren Menschen, Frauen, Kinder. Kein Reitervolk wie die Hunnen oder sonst wer, die darauf bedacht waren, Beute zu machen und es nach Hause zu bringen. Sie suchten eine neue Heimat, die Gott ihnen gegeben hat, nicht die sie sich einfach genommen haben. Aber sie sahen auch, wie Gott dieses Volk beschützt hat, es durch den Jordan hat gehen sehen. Es war nicht unbemerkt geblieben. Kommen wir zum Schluss. Am Reich Gottes zu arbeiten, bedeutet Einsatz. Und diese Art Einsatz sollte aber nicht in erster Linie unserem eigenen Wohlbefinden dienen, uns Ehre bringen, sondern dem Reich Gottes Ehre bringen. Und somit Gott, dem Herrn, dem Allmächtigen. Und die Arbeit am Reich Gottes muss dich wirklich völlig einnehmen. Das muss deine Priorität sein. Das muss über allem stehen. Denn Beruf, Familie, selbst deine Gesundheit und dein Leben müssen dem nachgeordnet sein. Es war unsere Sünde, die unseren Herrn ans Kreuz brachte. Er hat den Lohn bezahlt, den wir hätten bekommen müssen, den Tod. Und es ist die Gnade Gottes, dass der Tod besiegt wurde, eben durch diesen Tod Jesu Christi, seines Sohnes. Wir werden vielleicht nochmal sterben, aber es ist nicht die ewige Trennung, der zweite Tod, die uns von Gott ewig trennen wird. Wir waren getrennt von Gott und wir durften uns ihm nahen durch den Tod Jesu Christi, damit wir einst ewig bei ihm leben. Und wir sollen und wir haben das Vorrecht, für alle, die es im Glauben angenommen haben, den guten Kampf zu kämpfen, unserem Herrn zu dienen Und es ist ein freudiger Dienst. Und darum lasst uns für das Reich Gottes kämpfen, eben als Diener Gottes. Das ist mein Aufruf. Amen. Wir sind nun zum Schluss des Gottesdienstes gekommen. Wir wollen noch einmal zusammen beten. Danach werden wir noch ein Lied hören. Nichts habe ich, denn ich habe nichts. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Und dafür bin ich dankbar. Und danach sind wir alle herzlich eingeladen, zu Kaffee und Kuchen noch Gemeinschaft miteinander zu haben, uns über die Predigt oder Sonstiges auszulassen, was uns in dieser Woche bewegt hat oder uns allgemein bewegt. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Wollen wir noch einmal aufstehen zum Gebet? Großer, allmächtiger Gott, ja, wir haben ein solches Vorrecht, dass wir dir dienen dürfen. Wir wollten es nicht, als wir von dir getrennt waren. Und jetzt ist es nicht nur unsere Bestimmung, sondern auch unsere Freude, dir dienen zu dürfen. Du hast uns schon gedient, Herr Jesus, durch deinen Tod, mehr als wir hätten verdient. Und du dienst uns so bis jetzt noch weiter, weil du uns vor dem Herrn als Anwalt vertrittst, weil wir immer noch Sünde tun. Du bist unser Vorbild im Dienst. Hilf, dass wir dir nacheifern, von ganzem Herzen. Dass wir den guten Kampf kämpfen zu deiner Ehre und Verherrlichung, zum Heil und zum Segen der Menschen. Dass wir es aber in dienender Weise tun, nicht in Stolz. Denn auch du bist nicht stolz gestorben, sondern am Kreuz elendig. Aber du hast dies auf dich genommen, obwohl du es nicht verdient hast. Hilf, dass wir auf dich schauen, wenn wir dienen, uns freuen, dass wir dienen können. Dir die Ehre, Lob und Dank. Amen.